Ich möchte sprechen ganz am Anfang über Abraham, den Vater des Glaubens. Abraham hatte alles, was das Leben bieten kann. Er war reich, er war angesehen und er hatte eine Frau. Die war auch im Alter noch so schön, dass es zweimal heißt im ersten Buch Mose, er habe sie als seine Schwester ausgegeben, sie war ja auch seine Halbschwester, aus Angst, man würde ihn sonst erschlagen, um an sie ranzukommen. Also er hat alles gehabt, wirklich. Trotzdem fühlte er sich hier unten fremd. Und um das auszudrücken, dass er auf der Suche ist nach einem himmlischen Vaterland, im Hebräerbrief steht das Wort Patris, hat er in einem Zelt gehaust, obwohl man damals schon durchaus auch Häuser hatte. Ja. Als Gläubige nach Jesus Christus geht es uns da besser. Wir sind nicht mehr auf der Suche nach diesem Land, sondern wir haben gefunden. Wir sind sogar de jure zumindest, also von Rechts wegen, noch nicht de facto, aber de jure, sind wir bereits Bürger von da oben. In unserem Ausweis müsste eigentlich stehen unter Cittadinanza. Himmelsbürger, ja, müsste stehen eigentlich. Und bei der Entrückung werden wir dann, wie Jesus es uns gesagt hat, in dieses Vaterhaus mit seinen vielen Wohnungen einziehen. Aber auch schon jetzt, und jetzt erden wir wieder, will Gott nicht darauf verzichten, mit seinen Kindern hier bereits schon unter einem Dach zu wohnen. Und weil die Zeit noch nicht reif ist, dass wir zu ihm ziehen, dann zieht er halt zu uns. Das Neue Testament spricht von der Gemeinde der Wiedergeborenen als seinem geistlichen Haus im 1. Petrusbrief, wo Jesus Christus der Eckstein ist, und wo jeder Wiedergeborene sich aktiv einfügen lassen soll als ein lebendiger Stein. Ich lese aber zwei Verse aus einem anderen Text von Paulus, in Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 21 und 22. In ihm, in Jesus Christus zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also im Geist wohnt Gott in diesem Haus. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott, heißt seinem Lied. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt aus seiner Gnade durch das Wort, wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Also dieses Haus hier unten lässt sich mit diesem da oben natürlich überhaupt nicht vergleichen. Aber wir können hier schon mal Verhaltensformen einüben und auch erleben, die oben dann selbstverständlich sind und uns auch überhaupt nicht mehr schwer fallen werden. Im Rahmen jetzt unserer Predigtserie über das, was uns als FCG ausmachen soll, haben wir für Gemeinde die Umschreibung Heimat gewählt. Heimat ist ein urdeutsches Wort, das sich schwer oder überhaupt nicht in andere Sprachen übersetzen lässt und steht für eine kleinere Realität als Vaterland. Wikipedia definiert den Begriff Heimat so. Heimat ist da, wo man aufgenommen ist, wo man sich wechselseitig bestärkt, sich wechselseitig hilft, sich wechselseitig versteht, wie auch immer, sich gegenseitig lobt, wo man sich gerne aufhält und sich entfalten kann. Ich finde die Definition sehr gut. Genau so sollte Gemeinde sein, klein, aber fein. Damit Heimat nun wirklich als dies erlebt wird, gibt die Bibel uns seine Fülle von Anweisungen für unser Miteinander. Gott hat sich da nämlich nichts Geringes vorgenommen mit uns. Ich lese aus einer Studienunterlage, die Simon mir zur Verfügung gestellt hat. In der Gemeinde treffen viele verschiedene Menschen zusammen aus verschiedenen sozialen Schichten, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Geschlechter, verschiedene theologische Prägungen, verschiedene Lebensstile, verschiedene geistliche Wachstumsstadien und so weiter. Diese Vielfalt bereichert zum einen die Gemeinde, aber zum anderen kann sie auch die Quelle vieler Missverständnisse, Lästerungen oder Machtkämpfe werden. Sie können von der gleichgültigen Isolierung über den offenen Streit bis hin zur verbitterten Trennung führen. Deshalb heißt es weiterhin dem, was Simon mir gegeben hat, Epheser 4, die Verse lese ich 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Zusätzlich zu diesen und vielen anderen Anweisungen, um den Frieden möglichst zu gewährleisten, hat der Herr sich noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ihm ist nämlich aufgefallen, als er noch auf der Erde war, dass seine Jünger die Frage beschäftigt, wer unter ihnen eigentlich der Größte ist. Deshalb sagt Paulus, als es darum ging, die Gaben des Geistes zu verteilen in der Gemeinde, wird ja nicht nur gekuschelt, da wird auch gearbeitet, es geht ja um Arbeit, hat er ganz bewusst, sagt er in 1. Korinther 12, 24, den Mangelhafteren die größere Ehre gegeben. Bei unserem Körper, sagt Paulus im Vers zuvor, in 1. Korinther 12 vergleicht Paulus die Gemeinde nicht mit einem Haus aus vielen Steinen, sondern mit einem Leib aus vielen Gliedern. An unserem Körper, sagt er, machen wir es ja genauso. Die nicht anständigen Teile, weil sie bestimmte Dinge machen, sagen wir mal so, umkleiden wir besonders sorgfältig. Sogar im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Die Anständigen hingegen haben das nicht nötig, sagt er. Wir haben verstanden, also der Herr hat sich gedacht, wenn ich den größten Schlawinern unter ihnen die attraktivsten Gaben gebe, dann geben die schon mal Ruhe, hat er sich gedacht, ja, müsste man denken, ja. Also wir sehen, obwohl der Herr jetzt alles wirklich gut geregelt hat, so gut es halt möglich war, für ein gedeihliches Miteinander, kommt es in der Gemeinde ab und zu zu Reibereien. Bis hin zum Crash. Ist leider so. Und Simon hat mich deshalb gefragt, ob ich heute ein paar Worte weitergeben könnte zum Thema, wie schon angekündigt, zerbrochene Gemeinschaft heilen. Und ich muss sagen, das mache ich mit großem Vergnügen, denn es gibt kaum eine Arbeit, denke ich, auf der eine größere Verheißung liegt, als auf dem Heilen von zerbrochenen Beziehungen. Deshalb, was lehrt die Bibel zu diesem Thema und was lehrt die Erfahrung dazu? Ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle, die aus dem Rahmen fällt. Aus dem 1. Korintherbrief. Der 1. Korintherbrief, das ist der Brief schlechthin, wenn es ums Streiten geht, so wie die Korinther gestritten haben, das kriegen wir gar nicht hin. Ich lese Kapitel 11, Vers 18. Ich höre, wenn ihr zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es gibt also Auseinandersetzungen, die müssen sein. Die Gemeinde ist nämlich, wie wir schon gehört haben im Lied, ich habe es vorgelesen, oder wie das Lied stammt, einem Text von 1. Timotheus, die Säule und das Fundament der Wahrheit. Wenn die Bewährten, Paulus spricht von den Bewährten, sich wegducken, weil man niemand vor den Kopf stoßen will, wenn eine lokale Gemeinde von bestimmten Lehren unterwandert wird, dann ist das zwar nicht gleich das Ende der Wahrheit, das wäre schlimm, die Wahrheit selbst, die gesundmachende Lehre, denn darum geht es, wie Paulus sie nennt im Titusbrief, die bleibt natürlich für immer und ewig bestehen in der Bibel. Diese Gemeinde aber, die sich nicht dagegen wehrt, wird in Zukunft einen Stich haben, sagt man, hat einen Stich. Oder sie hat Schlagseite, wie ein Schiff, das ungleich beladen ist. Das hat dann Schlagseite oder Schräglage. Also in einer solchen Situation geht es darum, dass die Bewährten sich melden. Oder auch bei groben Fehlverhalten, moralischen Fehlverhalten in der Gemeinde. Wieso hat Gott unter den 12 Stämmen Israels ausgerechnet den Stamm Levi auserkoren, die Arbeit an der Stiftshütte zu verrichten? Ich lese vor aus 2. Mose 32. Also zuerst geht es ums goldene Kalb. Dann kommt Mose zurück. Als nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos war, denn Aaron hatte es zuchtlos werden lassen, er war zu schwach, um dagegen einzustreiten, zur Schadenfreude ihrer Gegner. Da trat Mose in das Tor des Lagers und rief, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Daraufhin versammelten sich bei ihm alle Söhne Levis. Und er sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ein jeder lege sein Schwert an die Hüfte, geht im Lager hin und zurück von Tor zu Tor und erschlagt jeder seinen Bruder und seinen Freund und seinen Verwandten. Die Söhne Levis nun handelten nach dem Wort des Mose und es fielen vom Volk an jenem Tag etwa 3000 Mann. Darauf sagte Mose, weiht euch heute für den Herrn, denn jeder von euch ist gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder gewesen, um heute Segen auf euch zu bringen. Ich denke, wir haben verstanden, wie man das jetzt rüberbricht ins Neue Testament. Schwester, es gibt Konflikte, die müssen ausgetragen werden. Und es gibt Streitereien, die sind unnütz wie ein Tiroler Kropf. Ja, total entstanden einfach durch unser menschliches Versagen. Missverständnisse, Lästerungen, habe ich vorher vorgelesen, Machtkämpfe. Beginnen wir mit den kleinen Füchsen. Das heißt im Hohen Lied, fangt uns doch die kleinen Füchse, denn sie verwüsten den Weinberg. Die kleinen Füchse kommen überall rein. Geschwister, vieles von dem, was uns stört, an unserem Mitbruder, unserer Mitschwester, ist ein kleiner Fuchs. Beruht ganz einfach auf einem unterschiedlichen Lebenslauf. Rick Warren schreibt im Buch, das uns in unserer Serie begleitet, ein Schlüssel zur Freundlichkeit ist zu verstehen, woher Menschen kommen. Entdecken Sie Ihre Geschichte. Wenn Sie wissen, was Sie durchgemacht haben, werden Sie sie auch besser verstehen. Statt daran zu denken, welchen weiten Weg Sie noch vor sich haben, denken Sie daran, welchen Weg Sie trotz Ihrer Verletzungen schon zurückgelegt haben. Ein anderer Aspekt von Freundlichkeit ist es, die Zweifel anderer nicht herunterzuspielen. Nur weil sie etwas nicht fürchten, ist die Furcht des anderen deshalb nicht ungerechtfertigt. Echte Gemeinschaft entsteht, wenn Menschen erfahren, dass Beziehungen sicher genug sind, um über Zweifel und Ängste zu sprechen, ohne verurteilt zu werden. Nicht alles, was in meinen Ohren bös klingt, ist auch bös gemeint. Deshalb kann Nachfragen ganz gut sein. Wie hast du das gemeint? Wenn einer mit einem spitzen Mundwerk auf einen trifft, mit einem übermäßig sensiblen Ohr, dann müssen beide lernen, miteinander umzugehen. Langsam beginnen, an sich zu arbeiten. Es ist nicht wahr, dass ich mich nicht ändern kann. Das ist ein wunderbarer Text aus dem Buch Prediger. Prediger 7, die Verse 21 und 22. Richte dein Herz nicht auf all die Worte, die man redet, damit du nicht hörst, wie dein Knecht dich verflucht. Denn auch viele Male, dein Herz weiß es, hast auch du andere verflucht. König Saul hatte eine seiner besten Szenen bei seiner Wahl zum König. Es heißt da, aber einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber das hörte er erst nicht. Souverän. Noch Besseres als bei Saul sehen wir bei David. König David, lese aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 16. Ah, die Vorbilder sind wichtig für unser Leben. Bei seinem Auszug, er muss fliehen vor seinem Sohn Absalom. Und als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus. Sein Name war Shimmi, der Sohn des Gera. Er kam unter ständigem Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Und so schrie Shimmi, als er fluchte, »Hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser! Der Herr hat die ganze Blutschuld am Haus Sauls, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du.« Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König, »Warum soll dieser tote Hund meinen Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen.« Aber der König sagte, »Was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Ja, soll er doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das?« Er hat gewusst, ganz so Unrecht hat er nicht, der Shimmi. Später kommt David dann rehabilitiert zurück und es kommt zur erneuten Begegnung mit Shimmi. Und Shimmi, der Sohn der Skera, fiel vor dem König nieder, als er den Jordan überschreiten wollte. Und er sagte zum König, mein Herr wolle mir die Schulden nicht anrechnen. Und du wollest nicht länger daran denken, was dein Knecht verkehrt gemacht hat an dem Tag, als mein Herr der König aus Jerusalem auszog, dass der König es zu Herzen nehme. Denn dein Knecht hat erkannt, ich habe gesündigt. David schwört ihm, du sollst nicht sterben. Er ist aber nicht geblieben bei dieser vornehmen Haltung. Und so war, lesen wir, sein allerletztes Wort, sein letzter Wille auf dem Totenbett, leider der. Schau, mein Sohn, sagt er zu Salomo, seinem Nachfolger, da ist ein gewisser Shimmi. Ich habe ihn damals verschont. Jetzt aber lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst erkennen, was du mit ihm tun sollst. Lass sein graues Haar mit Blut befleckt ins Totenreich hinabfahren. Geschwister, David hatte nicht wirklich vergeben. So etwas machen wir heute natürlich nicht mehr. Wenn wir vergeben, dann richtig und für immer. Vor allem dann, wenn der andere seine Schuld einsieht. Sonst haben wir nur selbst Schlechtes. Wenn wir Verbitterung nämlich nicht abgeben, dann leidet am allermeisten unsere eigene Gesundheit. Ich lese zwei Zitate aus den Unterlagen von Simon. Verbitterten Menschen mangelt es an den Ressourcen, um die Belastungen zu bewältigen und Probleme zu lösen. Und ein zweites Zitat. Bitterkeit ist Gift, das man selbst trinkt in dem Wunsch, dass der andere stirbt. Habe ich noch nicht erlebt. Das andere schon. Am einfachsten löst sich ein Streit, ein Vorfall natürlich, wenn mir bewusst wird, dass die Schuld allein bei mir liegt. Im Nachhinein wird mir das bewusst. Ich habe den Respekt von meinem Bruder, von meiner Schwester vermissen lassen und deshalb sind wir jetzt da, wo wir sind. Ich denke, in einem solchen Fall fällt es einem jeden von uns sicherlich leicht, sich beim anderen zu entschuldigen. Und der wird ganz sicher vergeben. Leider ist die Realität meistens ein bisschen komplexer. Ich bin mir kaum einer Schuld bewusst. Sicher, mir ist vielleicht auch nicht ganz voll in meiner Haut, aber die eigentliche Ursache, womit alles begonnen hat, ist schon beim anderen, ganz klar. Höchstens 50-50 vielleicht. Wer geht in so einem Fall auf den anderen zu? Der Ochse sagt zum Metzger, der Gescheitere gibt nach, sag mal. Jetzt legen wir es mal auf die Ehe, weil heute Muttertag ist. Wer ist bei dir zu Hause, wer eine Frau hat oder eine Frau, die einen Mann hat, der Ochs und wer ist der Metzger? Bei uns zu Hause ist der Ochse meist weiblich, muss ich sagen, meine Frau, gelingt es bis heute immer, mich zu besänftigen. Das ist ein gutes Wort, findet immer ein gutes Ort. Natürlich denke ich, wenn das Streitthema immer das gleiche ist, das soll vorkommen, dann sollte man in der Sache selbst dann auch mal irgendwie ein bisschen weiterkommen, ja. Ohne Bezug jetzt zu meiner Situation. Aber wenn zwei ihr Problem, eine ernste Sache, nicht lösen können, dann braucht es Mediation. Es braucht einen Vermittler. Paulus fragt die Korinther, ist denn kein Weiser unter euch, der imstande wäre, einen Streit zu schlichten? Das ist möglich. Ja. Bevor du jetzt gleich loslegst, weil wir haben alles Mögliche geht uns ab, aber Weisheit und Verstand haben wir, denkt jeder zumindest, genug, in Hülle und Fülle. Und du weißt um einen Streit und denkst so, da gehe ich jetzt raus und will vermitteln, eine kleine Warnung. Aus den Sprüchen. Das heißt in den Sprüchen, der packt einen Hund bei den Ohren, wer im Vorbeigehen sich über einen Streit ereifert, der ihn nichts angeht. Geschwister, jetzt natürlich jeder Streit in der Gemeinde, und darüber sprechen wir, geht prinzipiell einen jeden an. Denn wenn ein Glied leidet, dann leiden wir alle. Das ist schon klar. Aber ob und in welcher Form du dich jetzt da einmischen sollst, das sollst du dir vom Herrn ganz genau zeigen lassen. Ob du der Weise bist in diesem konkreten Fall, und wie deine Aufgabe da aussehen kann. In erster Linie zuständig in der Gemeinde für Mediation sind natürlich die Ältesten. Eine andere Bezeichnung für Ältester lautet nicht umsonst Aufseher. Der Aufseher heißt nicht so, weil er jetzt seine Geschwister überwacht. Normalerweise sagt das Neue Testament, kommen wir alle gut selbst zurecht und sind selber autonom. An jeder kehre vor seiner eigenen Tür, also sogar der Älteste. Auch dem Ältesten bleibt, wenn ein guter Aufseher ist, nicht verborgen, wenn irgendwo ein Zwist schwelt in der Gemeinde. Und er kümmert sich darum. Er lässt alles andere stehen, macht mal zuerst das. Egal jetzt, ob als Ältester oder als normales Gemeindemitglied, wenn du Erfolg haben willst bei deiner Vermittlertätigkeit, dann brauchst du Empathie für beide Konfliktparteien und viel, 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 viel Weisheit. Ich habe hier einen Kabelsalat. Da sind Dutzende von Knoten drinnen. Es ist möglich, diese Knoten zu entwirren. Ein bisschen mühsam, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man weiß, wo finde ich jetzt einen Anfang. Es gibt zwei Möglichkeiten, da reinzukommen. In der Realität natürlich, vielleicht weiß nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt. Vielleicht findest du einen Punkt, der so klar ist, dass beide Konfliktparteien sagen, ja, da sind wir uns einig, ja, okay, dann hast du mal einen Anfang. Ein gutes Wort finden, ein gutes Ort. Aber es braucht Weisheit, wenn die Situationen oft so sind, dass da Dutzende von Knoten sind. Kommen wir zum nächsten Punkt, Machtkämpfe. Das Buch in der Bibel über Machtkämpfe, jedes biblische Buch hat ja ein Überthema, über Machtkämpfe in der Gemeinde ist das Buch, das vierte Buch Mose. Es beginnt damit, das vierte Buch Mose, dass Gott Israel nach dem Auszug Ägypten zählen lässt, also es wird keiner vergessen, und mustern. Mustern ist ein Ausdruck aus dem Militär. Wir haben einen Ausbilder unter uns, der wird mal gemustert. Für was bist du tauglich? Was können wir mit dir anfangen? Welche Einheit? Nicht weniger als 55 Mal wirst du in den ersten vier Kapiteln von 4. Mose das Wort mustern oder gemusterte gebraucht. Ich lese den abschließenden Vers, das heißt dann 4. Mose 4, Vers 49. Nach dem Befehl des Herrn musterte man sie durch Mose, jeden Einzelnen zu seiner Arbeit und seiner Traglast. Und sie wurden von ihm gemustert, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Also jeder hat jetzt seinen Platz gefunden im Lager. Müsste eigentlich klappen. Die ersten beiden, die, später kommen noch andere dazu, die sich nicht zufrieden geben mit ihrer Position, sind ausgerechnet Miriam und Aaron, Moses Schwester und sein Bruder. Miriam und Aaron nehmen alle drei in der Gemeinde Israel eine Führungsrolle ein. Das heißt beim Propheten Micha, ich habe dich aus dem Lande Ägypten herausgeführt und aus dem Haus deiner Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mose ist der von Gott erwählte Anführer für das ganze Volk, um es von A nach B zu bringen. Aaron ist gesetzt über die Priesterschaft und Miriam hat eine besondere prophetische Rolle gespielt unter den Frauen. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Oder durch uns, mit uns, durch uns, beide Übersetzungen passen? Und der Herr redete es, hörte es, der Herr hörte es. Also zwei Dinge werfen die beiden ihrem Bruder vor. Erstens, du hast eine kuschitische Frau. Und das Zweite, du tust so, als spreche Gott nur durch dich oder durch dich. Nun, die kuschitische Frau hatte Mose schon gehabt oder erhalten, das ist eine interessante Geschichte, in 2. Mose 2, erhalten, als er die Schafe hütet, von seinem Arbeitgeber praktisch, vor seiner Beauftragung, lange vorher schon. Und wenn Gott ihn trotzdem beauftragt hat, dann war es augenscheinlich in seinen Augen jetzt kein Hinderungsgrund, ihn nicht zu beauftragen. Und dass Gott nur zu ihm oder durch ihn redet, hat Mose nie behauptet. Das heißt in Vers 3, 4. Mose 12, Vers 3, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Also sein scheinbar selbstsicheres, autoritäres Auftreten hat ganz einfach mit seinem Auftrag zu tun gehabt. Und der war nun mal ein besonderer im Verhältnis zu Aaron und mir. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes und er rief Aaron und Miriam und die beiden traten hinaus und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich zu einem Gesicht zu erkennen geben, im Traum will ich zu ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus, mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn erbrannte gegen sie, und er ging weg. Und die Wolke wich vom Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um, und siehe, sie war aussätzig. Also Aaron nicht, sondern nur Miriam, und sieht man, dass die Initiative von ihr ausgegangen ist. Also Miriam muss 7 Tage in Quarantäne, und ich denke, das ist wichtig auch, dass wir uns diese Sachen zu Herzen legen, zu Herzen nehmen. Wir sollen nicht höher von uns denken, als es sich gebührt, uns zufrieden geben mit dem Platz, den Gott uns zuweist. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. So, jetzt sind wir durch diese Sachen, die im Kleinen und im Groben in der Gemeinde durchaus passieren können und tragisch sind, bis zu einem bestimmten Punkt. Geschwister, das soll die Botschaft sein, dass gleichgültige Isolierung, offener Streit, verbitterte Trennung von diesen Sachen entstehen können, aber dass es überhaupt nicht schwer ist, diese Dinge wieder zu sanieren. Das, denke ich, soll die Botschaft sein. Wenn es allerdings bis zur Trennung eskaliert, ist der äußerste Fall, die wieder rückgängig zu machen, ist nicht so einfach, aber auch nicht unmöglich. Auf jeden Fall, selbst wenn man getrennt bleibt, ist nach einer Versöhnung kein Platz mehr da für Verbitterung. Denke ich, das auf jeden Fall. Aber die Krönung ist natürlich, wenn man wieder zusammenarbeitet. Ich denke, wir kennen fast alle die Geschichte von Paulus und Markus, und trotzdem erzähle ich sie. Markus wird von Paulus und Barnabas mitgenommen auf die erste Missionsreise, der spätere im Galist. Bald schon aber sondert er sich ab und kehrt zurück nach Jerusalem. Ist wohl nicht resilient, sagt man heute, genug für diesen schwierigen Dienst, das war ein schwieriger Dienst. Übrigens, Markus war schon vorher einmal gut im Weglaufen, sagt die Bibel, und denkt, er sagt es über sich selber. Im Markus-Evangelium heißt es in Kapitel 14, Markus Kapitel 14, das ist, wo Jesus gefangen wird, Verse 50 und 52. Und es verließen ihn alle und flohen, bis auf einen. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Da hat er sich verewigt, wie Johannes auch von sich immer im Evangelium in der dritten Person spricht. Interessant jetzt, als Paulus und Barnabas zur zweiten Missionsreise aufbrechen wollen, steht da wieder dieser Markus und will mitkommen. Also ich stehe auf meinen Händen, wirklich gesagt, äußerst mutig und dann natürlich, doch, wenn es ganz kritisch wäre, Paulus Joch jetzt weigert sich, ihn mitzunehmen. Er sagt nein. Und da sind sicher ein paar unfeine Worte gefallen. Es kam sogar zur Trennung zwischen Paulus und Barnabas. Und jetzt das Schöne. In den drei Briefen, die Paulus später schreibt aus dem Gefängnis in Rom, lesen wir, dass Markus jetzt wieder bei ihm ist und dass er ihm gute Dienste tut. Ich denke, beide haben während dieser Zeit der Trennung ihr Verhalten reflektiert und sind gereift. Markus ist jetzt belastbarer und Paulus, denke ich, bringt in Zukunft mehr Verständnis auf für die natürliche Schwäche. Dieser Markus hat nun mal eine Grenze, und aber trotzdem eben, denke ich. Und um das, denke ich, soll es gehen, eben zu sehen, was sollte was vorfallen, was Möglichkeiten, dass wir in Jesus einfach haben dürfen.